Herzlich willkommen bei Rollin Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
So, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Ich melde mich nach einer kurzen Pause zurück. Die letzte Folge hatten wir ausgesetzt, weil alle Augen, Ohren und ja, sagen wir es ruhig, auch alle Gaumen auf die Rolling Pin Convention gerichtet waren. Umso fulminanter geht's weiter. Ich sitze heute hier auf gut 1000 Meter circa.
Korrekt,
ja. 1050. Ja, 1050 Meter Höhe in der Hochsteiermark, genau gesagt in St. Lorenzen im Mürztal. Ich habe auch gelernt, zwischen St. Lorenzen im Mürztal und Thurnau, irgendwie so. Ja. So oder so, vielleicht klingelt es bei der einen und beim anderen. Ja, wir sind am Pogusch, im Wirtshaus Pogusch, der Familie Reitbauer. Und mein heutiger Gast ist jener Mann, der in der Schankkuchel die Kulinarik verantwortet. Die Schankkuchel, das ist ein ziemlich einzigartiger Ort, das kann und muss man so sagen, hier im Wirtshaus Pogusch, das für sich genommen ja schon eines der vielschichtigsten, verspieltesten und kühnsten Unterfangen unter gastronomischer Hinsicht ist. Warum das so ist, das wird mir mein Gast heute vielleicht auch ein bisschen erklären können. Fest steht, hier im Pogusch-Universum kann er aus dem Vollen schöpfen. Die hauseigene Landwirtschaft, von der übrigens auch Fleisch und Pflanzen ins Steirreich in den Stadtpark gehen, versorgt ihn nicht nur mit Lämmern, Schweinen, Eiern von den Hühnern und jeder Menge Streuobstarten, sondern auch mit, weiß nicht, ob das stimmt, wir werden auch noch drüber reden, ich glaube 500 Pflanzen und Zitrusarten, die da in den Gärten wachsen und im Glashaus, wo wir uns momentan auch befinden. Das Faszinierende an dem Ganzen, es ist eine genauso spontane wie unkatalogisierbare Küche. Die Handschrift, die er hier entwickelt hat, ist genauso selbstbewusst wie filigran. Was alles dahinter steckt, wer er ist und wie er tickt, was ihn antreibt, über das und vieles mehr sprechen wir heute. So, ich habe zu viel geredet schon. In diesem Sinne, herzlich willkommen, Manuel Weißenböck.
Ja, vielen Dank, dass wir das heute machen. Und ich bin, fast ein bisschen überfordert, dass man dass so viel Interesse an mir besteht. Freue mich natürlich, ein bisschen zu plaudern und ja, freue mich hier zu sein. Vielen Dank.
Hier ist ein großes Wort, muss man sagen, am Pogusch. Gell?
So ist es.
Wir sind hier in einem kleinen, aber in einem nicht unwesentlichen Teil vom Pogusch, dem Glashaus. Ich habe schon gesagt, das liefert dir auch ein paar Produkte, Pflanzen, Erzeugnisse in deine Küche. Damit man sich vielleicht einmal kurz auskennt, wir sind hier im Pogusch, wo es das Wirtshaus gibt.
Richtig, genau.
Und was dein Kollege, der Jürgen Schneider,
genau,
macht.
Gibt und immer schon gab quasi. Und
immer schon gab.
Seit am Beginn, also seit das eröffnet wurde.
Haben das die Reitbauers erworben, hergerichtet, dann, ich glaube, vor 4, 5 Jahren ganz, ganz neu gedacht, eines der, wie ich es angesprochen habe, wirklich kühnsten Unterfangen. Das ist ein, was Nachhaltigkeit, Konzept, Innovativität angeht, ein Vorzeigeprojekt und Leuchtturmprojekt international schon. Und es gibt, wie wir es auch schon angeteasert haben, die Schankkuchel. Die Schankkuchel, die man durchaus vielleicht erklären muss, damit die Leute sich ein bisschen auskennen. Da bist du der Küchenchef.
So ist es, ja, genau. Ich darf die Schankkuchel leiten mit meinem kleinen Team. Es ist so, wenn man den ersten Fuß eigentlich in die Wirtshaustüre, durch die Wirtshaustüre setzt, dass man am Abend, Schankkuchel hat von Donnerstag bis inklusive Samstag ab 17 Uhr geöffnet. Und wie gesagt, wenn man da den ersten Fuß in die Wirtshaustüre setzt, sieht man direkt da den Glutofen, nennen wir das, also das Feuer lodern. Die Ofentüre ist meist so halb offen, damit ich Glut aus dem Ofen schaufeln kann, um damit zu arbeiten. Die Küche ist quasi hinter der Schankanlage, neben der Rezeption installiert, wo ich mit meinem kleinen Team eben, wie gesagt, kochen darf. Und vor der Küche, neben der Küche, wenn man so will, ist ein großer Tisch für 14 Personen hat der Platz.
Das ist der Hochtisch?
Genau, richtig? Genau. Man sitzt da, relativ hoch auch, damit man uns gut auf die Finger schauen kann. Ja. Also man ist, sagen wir mal, circa 2 bis 3 Meter von uns entfernt,
ja.
Von unserem Holzofen. Also wir haben so einen Tischofen, wie man es so von früher kennt, der Zentrum in einer Küche früher immer schon war und auch hier bei uns so ist. Daneben sind 4 so Grillplätze mit einem großen Feuerkorb, wo wir Spanferkel und Hühner im Ganzen grillen können, Ziegen etc. Und natürlich auch Fisch räuchern, also passiv. Also passiert viel quasi.
Ich wollte gerade sagen, unglaublich, also das alles bietet sich einem mehr.
Nein, alles gut, das bietet sich, so ist es. Ja. Man hat einem selbst ist es natürlich nach der Zeit oft ohne den Blick von außen gar nicht mehr so bewusst. Man geht rein und es ist selbstverständlich, dass um 16 Uhr das Feuer angeheizt wird und es ist einfach ja, super cool, super spannend. Wir haben halt trotzdem auch in der Mitte des Grills quasi oder dieser Küche die modernen Herdplatten und Bemaries und Elektronik alles, um quasi das zu kombinieren, um vielleicht auch nicht nur so archaisch am Feuer zu kriegen, sondern das Ganze auch ein bisschen zu kombinieren.
Ja.
Und zusätzlich zum Feuern, wenn man auf der Schankkugelkarte, auf der Speisekarte steht oben Feuer und Wasser quasi. Und zusätzlich zu dem Feuer gibt es das Pendant, das Wasser. Auf dem großen Tisch sind 5 so Dampfauslässe,
ja.
Also Dampfstationen. Wir haben da hinten so einen Dampfgenerator, der quasi mit Zeitschaltuhr eingeschaltet wird und Druck aufbaut, einen Wasserkessel heizt. Und von uns, wenn wir das Kommando geben, können wir quasi Dampf durch die Leitungen schießen und mittels so Porzellangeschirren oder Bambusdämpfern auch, man kann natürlich alles verwenden, aber wir in unserem Fall verwenden so Porzellan-Töpfe, die hohl sind, ein Loch haben und können da vor dem Gast auch noch dämpfen oder den Gast halt interaktiv daran teilhaben zu lassen, indem er seinen Fisch vielleicht einmal selber dämpft oder sein Gemüse selber dämpft. Und ja, dass wir auch ein bisschen wenig Arbeit haben zwischendrin.
Man merkt, es ist was ziemlich Einzigartiges. Ich habe ja auch schon die Gelegenheit gehabt, an besagtem Tisch zu sitzen. Und es ist ja tatsächlich so, dass es unglaublich spannend ist, da hineinzuschauen. Also man kann, aber man muss nicht in Konversation mit dem Tischnachbarn oder dem Gegenüber treten, weil man eigentlich ziemlich ausgelastet wäre, auch mit den Eindrücken. Zumindest, wenn man das erste Mal da ist.
Absolut,
ja. Also ich weiß noch, wo ich jetzt da war, im letzten Jänner war das, da sind gleichzeitig, ich glaube, Händeln am Spieß, also rotiert,
genau,
in der Rotisserie zu sein. Ich glaube, daneben waren noch relativ große Forellen.
Genau.
Oder waren sie davor oder danach? Genau. Das verschwimmt jetzt alles ein bisschen.
Lachsforellen,
genau, die großen Lachsforellen. Also ob die daneben oder davor oder danach.
Leicht daneben, genau. Nicht
genau.
Zu aggressiv zu garen. Die werden passiv geräuchert. Ja.
Ja.
Auch fürs Frühstück für den nächsten Tag ist das immer.
Ja.
Also wie gesagt, wir sind ja nicht nur die Schankkugel, wir sind das Wirtshaus, das eigentlich von den Sitzplätzen her, würde ich sagen, 90-95% der Gästebetreuung, der Wirtshaus.
Ja, relativ groß, gell?
Ja.
In diesem großen verglasten Raum, also im Glasraum, so habe ich es zumindest in Erinnerung. Es ist sehr hell.
Ja, es ist also das Salettl nennen
wir. Das Salettl, genau.
Genau, wo auch das Frühstück stattfindet und wo viele Gäste natürlich auch Platz nehmen können. Zusätzlich gibt es noch das immer dagewesene Holzhaus, das ist direkt an der Rezeption rechts vorbei mit dem schönen Holzboden, die Stube und die Schnapsbrennerei. Also das sind so die 3 Räumlichkeiten, die das Wirtshaus bespielt. Und da ist natürlich viel auch, was zu bewirten ist, sage ich mal.
Ja.
Und auch da sind wir tagsüber involviert, sei es in der Produktion oder beim Frühstück. und wollen da auch mit dabei sein, weil es auch ganz wichtig ist fürs Team natürlich, dass man da gemeinsam anpackt, weil es ist einfach nie auch gesund ist, glaube ich, fürs Team, wenn man sagt, man kümmert sich nur um seine Schankkugel, um seine 14, 18 Gäste am Tag alles andere macht hier. Das würde einfach für Unruhe im Team sorgen, aber das will ich auch gar nicht. Und das ist auch so, dass sehr viel Inspiration auch daherkommt, teilweise, wenn ein Wirtshausgericht an mir vorbeigeht oder wenn ich einmal einen Pass kurz helfe, auch ein Wirtshaus, dann sieht man da vielleicht ein Produkt, das du gar nicht am Schirm hast, auch wieder.
Ja.
Weil der Chef da sich was einfallen hat, lass der Jürgen geben und dann geht da ein Reh mit Spargelsalat, also Latte oder so an dir vorbei und denkst, genau, das gibt's ja. Ich meine, ich bin natürlich auch involviert, wenn wir die Speisekarte im Wirtshaus schreiben, aber der visuelle Eindruck, den man dann bekommt und der sich unterbewusst abspeichert, der inspiriert mich auch. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist für mich, nicht nur die Schankkugel zu haben, sondern die ganze Zeit von irgendwelchen Eindrücken auch beim Tiefkühler-Zamorama.
Ja.
Das findet vielleicht ganz wichtig, finde ich.
Ich finde, das merkt man auch. Und der Moment bei mir, kann ich mich erinnern, wo ich dich gefragt habe, ob wir nicht irgendwann mal einen Podcast machen könnten, kann ich mich noch gut erinnern, das war eben nach besagtem Dinner im Jänner, da haben wir dann ein bisschen gequatscht in der Küche noch, es war schon relativ spät, glaube ich, es war ein doch lebendiger und ausgelassener Abend und ihr hattet einen Gang geschickt, eine Art Süßkartoffel Püree, das aber relativ sämig, flüssig-sämig war. Also, glaube ich, eine süßkartoffellastige Soße, jetzt ganz laienhaft.
So ist es, gesagt, ja, so ist es auch.
Zum Tunken.
Ja.
Und du hattest mir da gesagt, ja, den haben wir noch nicht so oft gemacht, das ist noch nicht so dort, wo ich es gern haben möchte, aber wir schauen da noch ein bisschen, dass wir das vielleicht noch ein bisschen besser machen. Da habe ich mir gedacht, das gefällt mir so gut, dieser Zugang des ständig was Neues ausprobieren und wenn es hinhaut, dann super cool. Wenn es nicht hinhaut, kann man es noch besser machen. Und ich habe diesen Zugang im Nachhinein gemerkt, dass ich diesen Zugang überall irgendwie geschmeckt habe, dass es immer auf der Suche nach etwas ist und was Neues ist. Und in allen anderen Gerichten finde ich, und auch in dem hätte ich es jetzt nicht gemerkt, dass es nicht dort ist, wo du willst oder willst. Das war immer ein unglaubliches Abenteuer, weil es etwas so Spontanes und gleichzeitig aber auch sehr, sehr Gekonntes ausgestrahlt hat. Ist das etwas, was schon auch Teil von dieser DNA ist, von der Schankkuchel, dass man eigentlich ständig ein bisschen was Neues ausprobiert, auch wenn es vielleicht einmal mitten im Service ist? Oder habe ich jetzt das Gefühl, dass ihr ein bisschen zu spontan seid? Seid ihr weniger spontan?
Nein, ich glaube, ganz so spontan sind wir dann teilweise nicht. Das ist ja... ich glaube, das ist die DNA des Betriebes hier und auch natürlich in Wien, wo ich viele Jahre verbracht habe, da man ständig versucht, das immer irgendwie besser zu machen und immer auf der Suche nach was Neuem ist. Das ist, glaube ich, die DNA des Steirer-Ecks, sei es neue Produkte oder neue Methoden, neue Präsentationen, Tellersprache und so weiter.
Neugierde schön und gut, aber du musst ja halt trauen, sie auch zu probieren, also umzusetzen. Das hat mich so fast... Das hat mir so gefallen.
Ja, natürlich, ich meine, irgendwann muss der Punkt gesetzt werden, natürlich, wo man es dann auch umsetzt, weil wenn man nur sagt, das ist noch nicht da und man macht es dann nicht, dann es ist jetzt nicht so, dass ich da sage, das war ein totaler Blindflug, sondern
nein.
Da ging es eher darum, auch vielleicht ein bisschen weil ihr wart ja eine größere Gruppe auch, um die Logistik des Gerichtes, wenn es jetzt einmal eine größere Gruppe oder größerer Tisch ist, um die Logistik da auch besser umzusetzen.
Ja. Das sind dann so ein bisschen die Gedanken. Das
genau, ja, weil mit dem Dämpfer, den wir da am Tisch stellen und dann Ziel des Gerichtes ist ja, dass der Gast sich den Fisch da selber gart in diese Süßkartoffelsoße.
Ja, genau. Jetzt erinnere ich mich wieder.
Ja, genau. Und da ist halt dann oft so, dann habe ich gemerkt, okay, bei zwei Leuten funktioniert das super, bei vier Leuten ist natürlich irgendwie, wie kommt der auch dann gut hin zu, ja, dem, zu dem Dämpfer und dass der das auch die komplette Erfahrung da hat und das war dann eher vielleicht so der Gedanke, wo ich sage, da war man noch nicht so ganz oder vielleicht war bei einer größeren Personenanzahl die Gerichtswahl nicht ganz die optimale.
Ja, ja.
Oder man muss es halt dann einfach so ein bisschen umbauen, das Gericht, dass es besser funktioniert.
Ist aber schon auch spannend, was du sagst, wenn man sieht, dass du als Küchenchef, der so nahe am Tisch ist und so einen recht unmittelbaren Blick auf die Gäste hat, auch noch einmal nachschärfen kannst. Ist ja nicht bei jeder Küche so, dass du siehst, wie viele Leute jetzt wie zu ihrem Fisch kommen.
Ja, absolut. Also man, das ist das Gute, das ist das Tolle, ja, an der Schankugel, dass man direktes Feedback, auch ohne zu sprechen teilweise, wenn man sieht, okay, wenn ein Gast vielleicht kurz wartet mit dem Essen oder so, dann überlegst du gleich, funktioniert das so? Hat der vielleicht hat er auch nicht alles genau richtig verstanden oder so, wie es funktioniert? Oder es gibt irgendein anderes Problem und da kann man halt auch sofort eingreifen und kurz zum Tisch fahren, gibt es irgendeine Frage oder gibt es irgendein Problem vielleicht und manchmal ist es so, dass dann die Gäste sagen, ja, ein Problem gibt es, die Soße ist so gut, ich hätte gerne ein Stück Brot dazu, das ist natürlich der beste Fall.
Ein Problem in Anführungszeichen.
So ist es, ja. Ja, ansonsten ist das natürlich, was die Spontanität betrifft, der Ursprungsfrage, durch das, dass wir ein Überraschungsmenü am Abend machen, sind wir da, ja, können sehr spontan sein. Also es war erst, letzte Woche waren ein paar Lammfilets, die normalerweise nach Wien gehen. In dem Fall wurden sie in Wien nicht gebraucht, das waren 6 Stück und ich habe gewusst, ich habe ein paar Tische am Abend, die eben das Menü haben, und habe dann diese Lammfilets aufgespießt mit Spargelgrün, Spargelweiß, links, rechts, habe da so eine Art, leicht auf die Art, so ein bisschen so Curry-Marinade für das Lammstück noch gemacht und habe dann so bekannte knusprige Erdäpfel dazu gemacht und ich war mir relativ sicher, dass das passt und habe das dem Burschen kurz erklärt, Burschen, wie wir das machen und dann haben wir das gemacht und ich hatte das Glück, dass das auch ein Tisch zumindest von den Zweien waren so quasi Freunde des Hauses und ich habe gewusst, okay, die sind auch offen für sowas,
ja,
und selbst sollte der Gang jetzt nicht hundertprozentig sitzen bei 8-9 Gängen, kann ich mir das unter Anführungszeichen erlauben, da ein bisschen zu experimentieren.
Weißt du schon, also, man hört sowas nicht oft, ja, von einem Küchenchef eines so renommierten Betriebs, dass einfach sagt, ja, okay, kann ich mir erlauben. Also das muss sein, das geht halt, wenn dieser Unterbau so stark ist und wenn du sowieso weißt, dass halt einfach die 99% pfeifen, wenn man so sagen.
Ja. Na, es ist natürlich gibt es Gerichte, wo ich ja, weniger sicher bin vielleicht und die meisten Gerichte werden mit Chef gemeinsam besprochen. Ich koche das auch einmal vor. Das ist auch wichtig für mich, weil ich eine Analyse und Chef ist ein unfassbarer Analysator, wie sagt man?
Ja,
und
ich glaube, Analyst, ja.
Ich genieße das auch nach wie vor, seine Expertise. Und dann sagt er selber noch, ich koste es natürlich auch selber, aber koste mir das und das gemeinsam. Oder vielleicht gehen wir es in ein anderes Geschirr rein oder vielleicht drehen wir den Spieß um, dass das Stückel ganz dünn geschnittene, gekühlte Short Rib vielleicht nicht am Teller ist, die Beilage. Und der Gemüsesalat ist eigentlich das da. Wir kommen eh immer mehr in diese Richtung und ich mag das auch sehr gerne. Also grundsätzlich, wenn die Gäste sagen, das Schweinskotelett war super, aber der Salat, der mit dem lauwarmen Spitzkraut und mit der Zitronenmarinade und den gegrillten Radiese war noch besser, das gefällt mir extrem, weil ich dann auch merke, dass die Gäste auch immer mehr so stehen, dass es nicht nur, es gibt nicht das mit dem, sondern es gehört beides zusammen und ich finde es ganz schön auch, dass die Gäste immer mehr bewusst so ein Radieschen feiern können, sagen wir mal.
Ja, so ein Radieschen feiern. Ist das, weil du jetzt gesagt hast, das ist etwas, was dich auch immer mehr interessiert, ist das so eine Richtung, die ihr jetzt da auch bewusst einschlagen wollt, dass man vielleicht ab und zu nochmal drüber nachdenkt, ob jetzt das Stück an Fleisch der große Protagonist ist auf dem Teller und stattdessen, wie du gesagt hast, vielleicht das lauwarme Spitzkraut, also ist das eine ganz bewusste Stoßrichtung?
Es ist ein bisschen für mich so, dass ich uns vielleicht in der Verantwortung sehe, auch in einer gesunden Ernährung. Ich finde, zu einer Spitzenküche gehört irgendwie vielleicht auch dazu, dass man sich, dass das auch gesund ist, oder? Dass das in erster Linie ein Top-Produkt ist natürlich. Ja, ich merke bei mir auch selber, wenn ich mich gesund ernähre, dann bin ich fit. Wir haben natürlich auch lange Tage, die wir gerne hier verbringen. Aber ich möchte natürlich auch fit sein.
Ja, klar.
Und an meinen freien Tagen ist es halt auch oft so, dass ich kein Top-Stück Fleisch oder so zur Verfügung habe oder so. Und dann gibt es halt super Gemüse zu Hause. Und wir essen zu Hause sehr bewusst auch viel Gemüse und es wird frisch gekocht. Und deswegen ist das für mich eigentlich ein Selbstläufer zu sagen, das ist nicht weniger wert wie das Stück Fleisch. Hier ist es sowieso so, dass die mit der Landwirtschaft und mit wir haben ja die Produkte alle in super Qualität zur Verfügung und wir huldigen das natürlich auch. Und es gibt ja auch, wie gesagt, nach wie vor das Wirtshaus, das einen großen Teil dessen braucht. Aber bei uns im Menü, wenn ich auch so drüber nachdenke, starten wir meistens mit so 6 bis 7 verschiedenen kleinen Happen und davon sind 6 vegetarisch momentan.
Ja.
Ja. Und das finde ich ganz schön eigentlich. Auch im Hinblick dessen, dass wenn ein Gast kommt und sagt, ich bin Vegetarier oder ich bin Pesketarier, dann ist es so, wir schreiben einfach mal auf einen kleinen Zettel schreiben wir drauf, let it flow, so heißt unser Menü, und dann schreibe ich einfach in so römischen Zahlen runter die Gänge, wo es halt als nächster kommt. Manchmal ist das vorab, manchmal habe ich nachmittags keine Zeit, das zu machen und mache das dann, während es schon losgeht. Ich muss da halt auch flexibel sein,
ja,
weil oft die Gäste halt nicht bei der Reservierung dazu sagen, dass sie glutenallergisch sind oder dass sie laktoseintolerant sind oder Vegetarier, Pesketarier. Und ist natürlich gut auch für mich, wenn das vorab so ist, schon automatisch wird es halt in Bezug auf die Happen. Außerdem, dann habe ich 20 Minuten Zeit, circa den nächsten Gang zu schicken und
eine Ewigkeit für dich im Service.
Das kommt aufs Gericht an, ja.
Aber du hast gesagt, Manuel, es wird schon immer oder oft ein Gericht im Vier-Augen-Prinzip, also total Sinn macht, mit dem Heinz noch einmal kurz durchbesprochen.
Durchbesprochen, entweder gekocht oder wenn es vielleicht, es gibt halt bei uns auch Gerichte auf der Karte, wo ein Produkt, sagen wir mal so, ein bisschen feststeht. Ich liebe unseren Karpfen zum Beispiel,
ja,
den wir grillen einfach und der fast immer irgendwie in irgendeiner Form auf der Karte ist.
Ja, kann mich erinnern.
Das ist einfach schön, ein schönes Produkt und wenn man weiß, okay, das funktioniert und man hat ja irgendwie im Kopf sowas wie eine Datenbank. Es gibt so ein Buch, das heißt der Geschmackstest.
Ja, das ist super, das ist genial.
Ich jedem Koch eigentlich.
Ja, das ist genial, oder? Wo man so eine Art Glossar hat,
genau,
Wörterbuch, ja, mit den mit einem Produkt, genau, mit einem Lebensmittel,
genau,
und was dazu alles
kombinierbar ist.
Kombinierbar, genau, ist, oder?
Das ist einfach, das war für mich in jungen Jahren sehr, sehr hilfreich oft.
Ja.
Und viele Dinge sind jetzt abgespeichert in meinem Kopf auch.
Ja.
Und,
aber das ist schon ein Kompass,
ja,
für dich.
Ja, absolut. Also Kochbücher sind für mich sehr wichtig.
Ich habe gelesen, du hast eine große Kochbuchsammlung geschrieben.
Ja, würde ich schon sagen. Also ich habe früher sehr, sehr viel investiert, von jedem namhaften Koch eigentlich irgendwie gekauft.
Also quasi mit dem Taschengeld, Priorität, mal das nächste Kochbuch.
Ich würde sagen mit so Anfang 20, wo für mich dann klar war, okay, ich mag kochen gerne.
Ja.
Und ich wurde da, zu der Zeit habe ich in Sacher gearbeitet, auch damit beauftragt, die ersten Gerichte und so zu kreieren. Und da habe ich mir natürlich auch Inspiration geholt aus diesen Büchern und fand einfach die Ästhetik alleine von diesen Buchrücken, die in der Bibliothek oder im Regal stehen, schön.
Ich glaube weiß, gell, so weiß mit so pinken Streifen ist meins, aber ich weiß nicht, welche Auflage.
Von dem Geschmacksdesign?
Ja, vom Geschmacksdesign. Ich glaube,
das ist relativ
gut so eigentlich. Mit so pink, rosen, gelb, grünen Streifen,
ja.
Also so verspielten Wellen, ich weiß nicht.
Ist ein, eigentlich ist es ein Taschenbuch, also,
ja.
Also es ist relativ unauffällig, würde ich sagen. Das ist auch relativ spät zu meiner Sammlung dazugekommen.
Mhm.
Früher hat man halt eben von namhaften Köchen und so gekauft und irgendwann später merkst du, ich verschenke auch sehr gerne Bücher für Leute, die gehen quasi, die sich hier die nächste Station suchen.
Ja.
Es ist auch eine lange Tradition, die ich im Sacher begonnen habe, im Steirik weitergemacht habe und hier auch weiterführe. Ich sammle da immer so ein Geld von den Kollegen quasi ein und kaufe dann ein schönes Buch.
Ein Kochbuch als Abschiedsgeschenk.
So ist es, ja. Wo man dann jeder noch unterschreibt drin. Ich finde es einfach ganz schön. Das hat man bei mir einmal so gemacht, als ich seinerzeit meine Lehre aufgehört habe und zum Zivildienst gegangen bin. Und das habe ich da übernommen und das mache ich jetzt eigentlich schon sehr, sehr lange. Und mittlerweile kaufe ich oft nicht unbedingt mehr die Bücher von den namhaften Köchen, weil oft die Kollegen das eh selber machen.
Ja.
Und kaufe dann irgendwie so, jetzt ist es gekauft, The Real Food of China. Das sind ganz, ganz coole Zugänge und Techniken auch drin und Kombinationen auch. Und
also eher kulinarische Sachbücher, wenn man so will, als
Kochbücher
im engeren Sinn.
So ist es, ja. Und ich finde es ganz, ganz, ganz praktisch auch, weil in diese Länderküche auch teilweise ein bisschen in die Tradition geht. Und ich auch mittlerweile sehr gerne in die Vergangenheit blicke, wenn ich ein Gericht mache oder mir das einschießt. Ganz, ganz im Speziellen ein Dessert, das wir machen im Moment. Das ist ein Brioche-Zopf, ein Osterzopf eigentlich. Da haben wir das begonnen vor 1,5 Monaten, weil ich bei einer Mama daheim war und die einfach diesen Zopf, wie man selber macht, und ich wollte mir das so gut eigentlich, warum macht man sowas nicht viel öfter? Und da machen wir jetzt einen French Toast aus und da kommt dann noch ein Fädelkoch von uns drauf, das ist eine Tradition von hier und das kombiniert mit dann, da ist ein Vanille-Eis- und Eierlikör dabei und also Stachelbeer-Mispel-Ragout mit ein bisschen Rhabarber, also
ja,
alles nichts utopisch Kreatives, würde ich jetzt sagen, aber die Kombination mit der Säure, mit der Schwere und mit dem unterbewussten Blick in die Vergangenheit, weil man sich einfach an schöne Zeiten erinnert, wenn es zu Ostern diesen Zopf gab oder so.
Ja.
Und das mag ich, diesen Bezug, sei es der Teufelsroller, den wir jetzt auch auf der Convention gemacht haben. Das hat mein Papa einfach immer in diesem FK-Glas im Kühlschrank gehabt. Und ich dachte, mit dieser Dampftheke kannst du das irgendwie ganz gut kombinieren. Oder was heißt dachte? Ich glaube, das ist relativ spontan eingeschossen auch.
Ja.
Und ich mag diesen Bezug. Es gibt ein Gericht bei uns, das heißt Werner Stolz. Das ist ein Schnitzel von unserem Lamm, von unserer Lammhüfte mit Wiener Garnitur, Wiener Garnitur ist Sardelle, Petersilie, Kapern und Zitrone. Und ich glaube, wenn man es ganz genau nimmt, wären Schnecken auch noch dabei.
Ja, stimmt. Ich glaube, das ist also im ganz Original.
Genau, ja. Und das wird
manchmal immer noch aufs Schnitzel serviert.
Genau. Gibt es in Wien ein paar Lokale, die das auch wieder hochleben lassen.
Ja, immer mehr, oder?
Immer mehr, ja.
Ja.
Und ich mag das auch und mache dann natürlich keine Zitronenscheibe drauf, sondern so eine Salz-Zitronen-Mayonnaise von den Salz-Zitronen, die wir in Wien herstellen. Und dieser Deli wird ersetzt durch einen heimischen Fisch, einen Bachsreibling, der da unten in Turnau gefischt wird und so weiter. Petersilie wird zu Chimichurri und Kapern als Blätter eingelegt. Und ich mag dann aber trotzdem und auch vor allem die Gäste, weil man hat hier halt trotzdem auch nicht nur Foodies oder Leute, die extra hier hochfahren, schon auch.
Ja, ja.
Aber es kommen halt auch Leute, die, sage ich mal, aus der Gegend sind und ich möchte halt die auch ansprechen. Also ich fühle mich dann fast ein bisschen, und man fühlt sich auch ein bisschen verantwortlich.
Stimmt, du musst viele Leute abholen da. Also es ist jetzt nicht nur die Foodie-Destination. Mhm. Du hast auch Leute, die hier einkehren, um
zu wandern.
Den Bründelwanderweg, glaube
ich. Genau.
Da, ja, die Natur zu genießen. Das ist ja doch eine Gegend, die gut erreichbar ist. Also abgelegen, aber gut erreichbar. Zwischen Wien und Graz fast halt so, deine eineinhalb, also von Graz eine Stunde, von Wien nehme ich an, was fast da?
Ja, circa eine Stunde, 20 Stunden, 25, also ganz gut auch. Also fährt da die Autobahn ab und dann in Mürzhofen, dann durch St. Marien und dann den Berg hoch. Also es ist jetzt nicht
so gut.
Das ist, ich habe von meinem Großvater mal gehört, der hat, als ich ihm erzählt habe, dass ich am Bogusch anfange oder am Bogusch wechsle quasi, der hat mir erzählt, er kann sich erinnern, dass er da früher auch schon, der war Schienenschweißer und hat da, Kapfenberg ist ja eine große Industrie.
Generell große Industrie.
Genau.
Stadt.
Ja, Stadt. Und der hat gesagt, früher war das keine richtige Straße, wenn man da gekommen ist, aber dafür wurde halt jetzt auch immer mehr gesorgt und mit diesem Bründelwanderweg ist die Straße natürlich auch, ich weiß nicht genau, wann das alles zugekommen ist, da müsste ich vielleicht einmal nachfragen zu Hause beim Opa.
Ja, spätestens als...
Oder hier beim Seniorchef auch.
Ja, ich würde sagen, wahrscheinlich spätestens als die Reitbauers da das angefangen haben herzurichten, wird sich das irgendwann mal herumgesprochen haben und die Notwendigkeit gesehen worden sein.
Eine gute Anbindung zu schaffen.
Ja, aber es ist spannend, was du sagst, auch gerade wenn man diese Wiener Garnitur hernimmt, zeigt das ja auch, dass diese, nennen wir es mal, Wirtshausküche irgendwie auch unter historischen Gesichtspunkten eine kleine Renaissance erlebt. Man sieht es auch in Wien, das Spiel mit der österreichischen Küche, die notwendigerweise irgendwie auch als Wirtshausküche wahrgenommen wird, scheint mir zumindest so aktueller denn je.
Okay.
Spürst du das?
Ja, spüre ich. Ich finde, dass man das auch jetzt vorgestern in Graz auf der Convention wieder gesehen hat, auch mit dem Bezug des Beitrags vom Chef auf der Summit Stage. Und überall mehr, wenn man mit Leuten spricht, merkt man, dass die auch einen großen Bezug haben zu dem. Und es ist ja auch was Schönes. Ich finde, man muss ja nicht in irgendeine andere Länderküche irgendwie oder Techniken oder kopieren, um das bei uns zu machen, weil wir haben ja eine große heimische Tradition in der Küche. Ja. Ich meine, gerade die Wiener Küche ist ja zu Kaiserzeiten, das war ja ein Wahnsinnsding eigentlich. Ja. Und es gibt so viele Gerichte, egal wo in Österreich, die viel Tradition haben. Und ich bin ganz glücklich darüber, dass das alles wieder auflebt, weil ich denke, man kann da ein bisschen auch stolz drauf sein, was da gekocht wurde und jetzt wieder aufgelebt wird, in welcher Form auch immer. Also einfach nur den Geschmack wieder ein bisschen herzustellen, sei es den Geschmack eines Wiener Bäuerschlosses, nicht unbedingt mit der Einlage, aber dieser Kapern, Sardelle, Zitrone, Essiggeschmack und so, oder ein Kaisergulasch und solche Dinge, Eierschwammergulasch, solche Dinge auch, kann man irgendwie sehr subtil einbauen mit anderen Produkten nochmal verwenden.
Ist ja schon auch das Thema, das jetzt von den Touristikern und den, sagen wir mal, staatlich organisierten Stellen forciert werden möchte, diese Identität der zeitgemäßen österreichischen Küche, die aber schon mit einem gewissen Selbstbewusstsein auf ihre Kulinarik-Traditionen zurückschaut, aber ohne altbacken und wiederholend zu wirken.
Ja.
Also, und wenn man sich jetzt diese Maxime vor Augen führt, und da finde ich, wird es dann eben auch deswegen so spannend, weil du jetzt vorhin einfach dieses Stichwort der Wiener Garnitur genannt hast, denkt man doch automatisch, wenn man mal bei euch war, ah ja, aber das ist ja dann eigentlich ein bisschen the way to go. War das so ein bewusster, also mir kommt vor, das war jetzt nicht irgendwie so die absichtliche Marketingstrategie der Schankkuchen.
Nein, also ich habe natürlich auch irgendwie mit anderen Gerichten ein bisschen angefangen, aber eben, wenn man dann noch zu komplex teilweise wird, dann wir gerne unsere Gerichte auch am Tisch und dann, ich möchte nicht sagen, man merkt dann ein Augenrollen irgendwie von den Gästen, aber manche wollen eigentlich schon mit Gabel und Messer rein und die haben jetzt dann, manche haben großes Interesse, manche eher weniger und das ist auch in Ordnung so. Es will nicht jeder irgendwie zugetextet werden quasi mit, das haben wir so wochenlang fermentiert und das passiert damit und genau, da kommt das her und so. Viele interessiert sich dafür und das ist auch gut so und das wissen wir natürlich auch, wo es herkommt und erzählen das gerne, aber manche eben auch nicht und aber was ich eigentlich, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass ich selber unterbewusst halt immer auch diesen österreichischen Geschmack durfte das Essen zu Hause. Ich möchte nicht sagen, die Mama war, oh, ich habe das Essen von zu Hause und deswegen bin ich Koch geworden. Ja. Das ist überhaupt nicht so. Also ich bin mit 15 vor die Frage gestellt worden, willst du irgendwo eine Lehre beginnen oder willst du Matura machen und, ja. Und der Papa war mit mir in Hollabrunn in der Fußballakademie von der Austria Wien quasi und ich habe mir gedacht, das schaue ich mir an, das mache ich, ich werde mal Fußballer und das dürfen wir übrigens nicht dem Brot an, die erzählen in Wien, dass ich da mir das angeschaut habe.
Warum?
Aus Gründen der Rivalität.
Ja, Brot an die gut zuhören, gell?
Und habe dann aber, als ich das gesehen habe, okay, da hat man dann Englisch Leistungskurs auch und so und so guter Fußballer war ich dann in meiner Jugend auch nicht. Und dann hat die Mama gesagt, ich rufe die Frau Gürtler an, sie hat mein Bruder ist 3 Jahre älter als ich, also vor 18, 19 Jahren hat sie in Wien als Hausdame bei den Gürtlers quasi gearbeitet und hat, ob ich da im Hotel Sahara quasi eine Lehre beginnen kann oder einen Schnuppertag oder Schnupperwoche immer machen kann. Und so bin ich schlussendlich dann zum Kochen gekommen und keine sonderliche romantische Story, sage ich mal. Also
ne, auch ein bisschen, aber schon auf ihre Art und Weise.
Pragmatische
Art. Ja, war es aber schon. Naja, ob es jetzt romantisch ist, weiß ich nicht, aber es ist schon was schon interessant ist und vielleicht auch bezeichnend für deinen Werdegang. Du hast es im kurzen Vorgespräch ja auch erwähnt. Du hast eigentlich 2 Adressen hinter dir. Das Hotel Sacher in Wien, wo du gelernt hast und dann noch ein bisschen geblieben bist, glaube ich, oder? Weil du warst doch 10 Jahre.
Ich war gesamt 10 Jahre.
Du warst insgesamt 10 Jahre dort, okay.
Musst jetzt zum Zivildienst.
Ja, mit Unterbrechung des Zivildienstes, aber sonst 10 Jahre. Mhm. Und ich glaube, du hast dich dann irgendwann entschlossen gehabt, ein Praktikum im Steirik im Stadtpark zu machen, oder?
Richtig, ja. Richtig, stimmt, ja. genau, wir haben im Sacher immer relativ, da war im Sommer ein bisschen weniger los, vor allem zu der Zeit, wo ich schon einige Jahre dort war, war in meinem Bereich, das Gourmet-Restaurant war da immer geschlossen in der Sommerzeit und wir mussten ein bisschen Überstunden auch abbauen und habe dann relativ viel frei gehabt und habe dann meinen damaligen Küchenchef, den Werner Bichelmeier, der 3 Jahre im Stall verbracht hat vor seiner Souschef- und danach Küchenchefstelle im Hotel Sacher, gefragt, ob er da vielleicht einmal anrufen kann, ob ich da vielleicht mal reinschnuppern kann.
Ja.
Und das habe ich gemacht, 3 Wochen dort mitgemacht und es war viel, war imposant vor allem. Ich habe da einen Happenposten hinten, mir ein bisschen Einblick verschaffen können und bin nach der Sommerpause wieder zurück in Sacher, dann ein bisschen überlegt und dann wurde mir im Praktikum schon quasi gesagt, du, wenn es dich interessiert, kannst du dich gerne melden bei uns. Wir suchen immer Leute oder wir geben jedem die Chance so quasi. Und im September oder Oktober habe ich mich dann auch tatsächlich dazu entschlossen und bin dann noch die Wintersaison, weil die relativ anstrengend ist im Sacher geblieben auch, meinem Küchenchef zuliebe auch, um das noch vernünftig auch zu Ende zu bringen. Ja. Das finde ich ganz wichtig oder fand ich ganz wichtig.
Ja, 10 Jahre.
10 Jahre. Da.
Das will man jetzt irgendwie auch.
Ja, wer will da sagen, okay, ich bin übernächste Woche, fange ich woanders an, das macht man einfach nicht. Also,
ja, man will ja, glaube ich, auch nach 10 Jahren irgendwo, will man auch im Guten auseinandergehen.
Ja, absolut. Ja, so ist es. Und das haben wir auch ganz gut hinbekommen. Und ja, ich meine, ich war zu der Zeit ich war der Postenchef, also ganz normaler Koch. Bin ich nach wie vor, ich bin ganz normaler Koch. Und
bin dann Nummer 11 der 100 Best Chefs von Rolling Pin, sage ich nur. Ist natürlich ein ganz normaler Koch.
Ja, nice.
Das eine schließt das andere nicht aus.
Ja. Viele, viele tolle Kollegen.
Ja.
Also bin dann im Jänner dann schlussendlich im Jänner 2016 dann in die Steiermark gekommen. Ja.
Und warst dann ungefähr 4 Jahre im Stadtpass.
Ja. 5,5 Jahre,
so. Und wie ist es dann dazu gekommen eigentlich, dass die Familie Reitbauer dir die Schankkuchel anvertraut hat?
Ja, wir haben also in erster Linie wurde der Michi und ich, wir wurden eingeladen, einmal uns das Areal anzusehen, im Rohbau quasi.
Der Michi Bauberg?
Genau,
ja. Genau. Du, ja? Mhm. Ja. Co-Küchenchef im...
Ja, Küchenchef.
Küchenchef in Wien.
Und dann wir durften einen nach dem Vogelhaus verbringen, war sehr schön. Und da war quasi Rohbau, das war zur Covid-Zeit 2021.
Ja.
März oder April. Und dann hat uns der Chef da durchgeführt, 1,5 Tage eigentlich. Wir haben ein bisschen Jause am Abend gegessen und dann am nächsten Tag, kurz vor der Abreise, hat der Chef eigentlich dann gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Zumindest einmal das Ganze auch einzuschleifen und vielleicht auch mit jemandem gemeinsam und dann, ja.
Haben also ein bisschen aufzubauen, oder?
Also genau, genau. Es war ursprünglich auch, glaube ich, geplant, da ein bisschen auszutauschen, ein bisschen Fluktuation reinzubringen, dass einmal wieder, dass vielleicht auch Köche aus Wien hierher kommen.
Ja, und, okay.
Um ein bisschen auch hier von dem Ganzen zu schöpfen. Ja, also es ist ja ganz wichtig, auch für uns, ich war 17 Jahre lang Koch, bis ich zum ersten Mal gesehen habe, wie ein Lamm geschlachtet wird. Und das, finde ich, wirft einen ganz anderen Blick plötzlich auch auf die Art und Weise, wie man ein Produkt verarbeitet.
War das da am Pokusch, wie du das gesehen hast?
Ja, also vorher nie die Möglichkeit gehabt zu haben, will ich nicht sagen, weil man hat immer die Möglichkeit dazu, was zu sehen, aber selbst davon nicht wahrgenommen.
Ja,
die Möglichkeit. Und hier war es aber auch möglich und Gott sei Dank. Also ich muss sagen, das ist ein ganz wesentlicher Punkt.
Aber was für eine Auswirkung würdest du sagen, hat das gehabt?
Wertschätzung in erster Linie, also dass man alles verwendet, von den Zungen bis hin zum Rücken. Und ja, vielleicht, ich meine, das wurde immer schon betrieben hier. Also wir machen das so, dass oft der Rücken geht dann nach Wien. Wir verwenden die Naturteile, sagen wir dazu. Das heißt, der ausgelöste Schlögel oder grillen den auch einmal im Ganzen, wenn es jemand an einer Gruppe gibt, die Interesse daran hat. Und die Schulterblätter gehen nach Wien. Das ausgelöste Schulterfleisch wird für dieses oder jenes verwendet, auch einmal für Lammbutterschnitzel und so. Und das wurde immer schon betrieben, aber als Koch, glaube ich, ist das Bewusstsein einfach geschärft dann einmal.
Ja.
Und das machen wir auch mit unseren Lehrlingen so. Also die haben jetzt die Möglichkeit, das zu sehen. Und das finde ich grandios eigentlich.
Ja.
Ganz wichtig. Ein bisschen abgeschweift, glaube ich.
Ja, zu Recht, weil es wirklich ein spannendes Thema ist. Aber wo waren wir, glaube ich, wo waren wir ursprünglich? Ich glaube, wir sind da stehen geblieben, wo du die Schankkochel beziehungsweise den Pokusch einmal kulinarisch aufgleisen solltest. Ja. Ich glaube, du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, es war ja in dem Sinn gar nicht geplant oder du bist gar nicht davon ausgegangen, dass du so lange da bleibst.
Ja.
Irgendwas muss passiert sein, dass du sagst, dass du jetzt doch vier Jahre jetzt schon
ziemlich genau vier
da bist als ansässiger Wiener, muss man dazu sagen. Oder? Ich glaube, du bist Wahlwiener, genau. Du wohnst in Wien, bist gebürtiger Niederösterreicher.
Ich? Ja. Komme aus dem Mostviertel, bin eben mit 15 nach Wien gekommen, da in meiner Lehrzeit noch eineinhalb Jahre auf der Couch eigentlich von meiner Tante gewohnt.
Ja.
Dann später gab es so ein Jugendwohnhaus, das ganz gut war für mich auch, wo ich ein kleines Zimmer gehabt habe, um zum ersten Mal selbstständig zu werden. Es war eigentlich nur für mich auch, ich habe mir gesagt, auch um mir selbst die Option offen zu lassen, habe ich am Anfang eigentlich gesagt, ja, ich schaue es mir mal an, ob es mir gefällt auch. Und es war aber dann aus mehreren Gründen, auch weil ich natürlich gesehen habe, ich finde, der Chef hat letztens so einen, es war, glaube ich, eher ein bisschen, nicht im Zorn, aber eher eine Situation, wo er gesagt hat, ich habe vier Kinder, also da meinte er, also ich habe vier Restaurant-Outlets, so quasi der Steirereck, die Meierei, das Wirtshaus, die Schankkuchel und wir sind alle gleich wichtig.
Ja.
Und ich, nach diesen drei Monaten war mir auch irgendwie klar, in Wien sind die super aufgestellt eigentlich, da gibt es super Leute, die da nachkommen auch und ich glaube, ich bin hier irgendwie fürs Gesamte vielleicht ein bisschen mehr von Nutzen.
Mhm.
Und kann persönlich auch mehr davon profitieren, hier am Bogus mit. Ich kann mich persönlich vielleicht ein bisschen mehr weiterentwickeln, auch weil gerade in der Schankkuchel die Möglichkeit besteht, vom ersten Happen bis zum Dessert alles zu machen.
Ja.
In Wien ist halt klar, große Brigade, da machst du einen Posten und kümmerst dich irgendwie, spezialisierst du dich da
auf
einen Bereich.
Ja, klar.
Sei es Fleisch, Fisch, Vorspeisen oder Patisserie.
Und viel mehr Sitzplätze auch, oder? So viel.
Ja.
Kuverts natürlich, die Menge ist natürlich auch eine ganz andere.
Ja. Also so.
Von den Mitarbeitern, von der Brigade.
Alles, ja.
Wien, ja.
Sowieso ein Wahnsinn in Wien, was da an Essen rausgeht.
Ja,
auf dem Niveau, das ist...
Wie wir wissen, mittlerweile auf 3-Sterne-Niveau.
Mhm.
Doch einer der größeren 3-Sterne-Betriebe, die es gibt auf der Welt.
Absolut, ich kenne wenige.
Ich hab den Heinz mal darauf angesprochen und er hat da mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, nein, da gibt es halt... Betriebe sind viel, viel größer. Das 11 Madison zum Beispiel.
Ja, okay.
Ja, aber so viele, glaube ich, sind es letztlich gar nicht, die um so viel größer sind im 3-Sterne-Bereich. als das Steiereck. Also,
glaube ich auch nicht, dass ich...
Ich glaube, es ist es, sagen wir, um auf der sicheren Seite zu sein, zu den 10 größten drei Sternen.
Ja, ich möglich. Also ich kenne nicht alles. Ja,
nicht, dass ich jetzt da ist zu verfänglich jetzt.
Aber es ist auf jeden Fall enorm groß und auf dem Niveau und es hat doch ein Wahnsinn, was geleistet wird.
Ja.
Von allen. Also
jedenfalls in der Schankkugel hast du gemerkt, dass da vielleicht vom kleineren Rahmen her durchaus auch für dich da etwas so Bereicherndes warten könnte, dass du gedacht hast, na, schau mal vielleicht doch genauer an.
Mhm. Ja, genau. In erster Linie war es ein bisschen auch der Pragmatikus, weil ich mir gedacht habe, okay, ich kriege eine Möglichkeit und eben...
Stimmt, gell? Also im Steiereck-Kosmos doch seine Verantwortung zu angeboten zu bekommen, überlegst du schon gut, gell?
Ja, es war für mich auch nicht klar, ob das funktioniert, ob ich die richtige Person dafür bin. Deswegen habe ich mir auch das offen gelassen, vielleicht nicht von Anfang an zu sagen, ja, super, das machen wir und wann kann ich anfangen? Und weil natürlich, ich bin meiner Meinung nach, ich bin relativ introvertiert. Ich habe es auch wieder auf der Convention gemerkt, mein Networking ist nicht das Stärkste.
Ja gut, das ist, glaube ich, auf der Convention wirklich, ich glaube, da ist man auch als extrovertierte Person, glaube ich zumindest, sehr, sehr schnell, wie sagt man, reizüberflutet.
Also, ja, so ist es. Und genau, mit den Gästen natürlich, die dann vor einem sitzen. Und das war auch am Anfang für mich schwierig. Und ich habe oft, ehrlicherweise, wenn wir Gerichte gekocht haben oder so, zu der Flora, die mit mir viel Zeit am Bogusch verbracht hat, oder vorher der René, also Kollegen einfach, die das mit mir gemeinsam gemacht haben, ein bisschen so vorgeschickt, das zu servieren oder auch abzuservieren und um das Feedback einzuholen. Und ist erst dann mit der Zeit auch dazugekommen, wo ich gemerkt habe, okay, den Leuten gefällt es, sie sind mir oder uns wohlwollend gegenüber gestellt und mittlerweile kommen ja auch, du bist am Bogusch nicht, oder einige Gäste sind am Bogusch nicht alle 2 Wochen, manche schon, manche kommen natürlich von weiter her und gerade Schankkuchen, es ist ja dann doch auch so ein Menü zu essen für 2,5 Stunden, 2 Stunden am Abend. Das macht man halt dann auch nicht alle Tage, aber es gibt schon Leute, die dann auch öfter kommen oder mittlerweile eben. Und das freut mich natürlich sehr und das hat macht einen natürlich aber auch ein bisschen selbstbewusster und hat auch das Glück, dass dann irgendwie, also Humor ist für mich ganz wichtig im Team und auch am Gast. Und ich freue mich natürlich, wenn Gäste wiederkommen, die vielleicht ein vertrautes Gesicht sind, wo man sich vielleicht die eine oder andere Vorliebe gemerkt hat oder auch den Habitus des Menschen, um dann ein bisschen besser mit dem zu interagieren und vielleicht den einen oder anderen Witz zu machen oder
ein bisschen Schmäh zu machen.
Ja, es war vor kurzem ein Vierertisch da, die schon zum zweiten oder dritten Mal da waren. Und ich weiß, dass eine Dame davon, die ist dann immer aufgestanden und hat uns am Pass vorne gefilmt. Und da kann man dann halt auch einmal den Witz machen, dass man die Fingerpalette hinlegt und sagt, das würde hier noch drauf gehören und den Gast quasi ein bisschen mehr noch mit einzubeziehen. Und wie gesagt, wenn man die Gäste kennt, dann weiß man auch, oder ein bisschen kennt, was man machen darf auch ohne irgendwie eine Grenze zu überschreiten.
So. Ja, ja.
Mittlerweile ist das eines der schönsten Sachen geworden, auch dieses direkte Feedback, dass sich Gäste schon auf einen freuen, auf das Gesicht freuen und umgekehrt natürlich genauso wir uns freuen. Ja, das sind einfach die Dinge, die mich dann schlussendlich auch dazu bewegen, tagtäglich alles zu geben.
Ja. Du hast es aber zu Beginn auch angesprochen und jetzt wieder so auch diese Miteinbeziehung von Gästen. Mhm. Ich glaube, beim Dämpfen hast du es erwähnt, dass da die Gäste irgendwie was ab und zu mitdämpfen.
Genau.
Wie funktioniert das genau?
Ja, na, es ist eben mittlerweile das Gericht, das ihr auch gegessen habt. Das war natürlich in der großen Runde, wo ihr wart, nicht ganz so präsent, glaube ich. Mhm. Aber das ist ein Gang, wo ein roher gebeizter Fisch quasi am Tisch kommt. Unmittelbar davor, 2-3 Minuten, wird diese Süßerdäpfelsauce, diese bekannte, am Tisch gestellt.
Ja.
Mittlerweile ist es so, dass da auch gegrillter Brokkoli mitdämpft und ein bisschen Buddhas-Handzitrone und ein paar sauer eingelegte Rosinen, Rosinencreme, ein bisschen Chipotle-Chiliöl, nur um es gesamt zu erklären. Auch.
Ja.
Und dann kommt dieser relativ dünn geschnittene, gebeizte Fisch noch unmittelbar danach am Tisch. Und das Gericht auf unserer Speisekarte kriegen die Gerichte auch Namen, die einen Bezug haben.
Immer sehr kreative,
ganz wichtig,
lustige, eingängige Wortspielschöpfung.
Genau, manche sind vielleicht eine Spur provokant. Also wir haben eine Birne Dessert gehabt, das hat quasi ein Hostos in der Birne. Oder eben dieses Fischgericht mit der Lachsfrikadelle heißt Chef Poissonné, was bekanntlich ein Posten in der Küche ist.
Ja.
Und das übergeben wir bei dem Gang dem Gast, des Fischgaren.
Ja.
Was weil eigentlich auch
der Gast ist. Der Gast wird zum Chef Poissonnier sozusagen.
So ist es.
Okay.
Und das wird natürlich erklärt und diese Süßerdäpfelsauce ist heiß, dämpft so vor sich hin. Man fischt sich sein Brokkoli raus und zeitgleich legt man so fondue-mäßig seinen gebeizten Lachs ein, oder der ist ganz roh mariniert, eigentlich gebeizt wäre, wenn er länger beizt quasi, aber der wird 10 Minuten so mariniert und dann legt man diesen Fisch ein, der ist 4-5 mm dick geschnitten und gart den für 15-20 Sekunden. Man könnte ihn auch roh essen und nur kurz durchziehen oder man kann den natürlich voll durchgaren und ist da halt dann am Tisch selbst dafür verantwortlich. Auch natürlich Faktor Temperatur eine super Sache.
Ja.
Weil, das einfach super, super heiß dann am Tisch ist.
Ja, es ist
fast schon zu heiß. Also man könnte sich die Finger verbrennen auch.
Ja, es ist ein heißes Gericht.
Ja, ja.
Es ist ein heißes Gericht, kann ich mich erinnern. Was ich schon auch toll finde und irgendwie auch das Gefühl habe, dass das bei euch eher so organisch, dynamisch passiert ist, obwohl das in vielen Diskussionen auf der Metaebene über eine zeitgemäße Gastronomie und österreichische Küche oft erwähnt wird. Bei euch, es hat trotzdem so diese, es ist ein gewisser Erlebnisfaktor da bei euch. Es ist für den Gast trotzdem ein Stück weit Abenteuer, der Gast wird stark mit einbezogen. Natürlich ist die ganze Regionalität und Transparenz und Herkunft, die ganzen moralisch hochtrabenden, zeitgemäßen Buzzwords sind da, Das ist auch gut so. Aber das wurde auch bei der Convention immer wieder ein bisschen besprochen, das allein reicht halt nicht mehr.
So diese Regionalität und so ist ja auch mittlerweile Gott sei Dank eine Art Selbstverständlichkeit geworden bei uns im Land und
Es ist kein USP mehr. Also mit dem reißt nichts mehr. Und da finde ich so spannend, dass bei euch von Anfang an schon dieser Spektakel klingt immer so, aber so ein bisschen, dieser Erlebnisfaktor einfach schon immer da war. Es ist ja schon ein Erlebnis, allein diese offene Küche zu sehen mit dieser Rotisserie und so. Genau. Das ist ja an sich auch schon, wenn man es ganz genau nimmt, hat das ja auch schon ein bisschen was von diesem. Siehst du das schon auch so, dass das wichtiger denn je ist, dem Gast auch jenseits des rein kulinarischen, also jenseits dessen, was rein auf dem Teller stattfindet, etwas zu bieten?
Ja, ich finde das schon auch wichtig, was Neues zu machen, was Junges, Mutiges auch. Also wir haben relativ laute Musik auch am Abend. Mhm. Playlist wird übrigens vom Chef hergestellt. und ich kann jedes Lied auswendig.
So, Chef, irgendwann mal neue Playlist.
Nein, Chef fügt fast wöchentlich. Ich glaube, die ist mittlerweile etliche Stunden lang. Also da,
ja, sehr.
Und, ich habe auch schon das eine oder andere Lied reingeschmuggelt. Aber mittlerweile weiß ich auch ein bisschen die Stilistik des Ganzen.
Da kann man was sagen.
Genau. Und ja, ich finde das finde ich ganz, ganz schön auch, weil automatisch auch wir, ich werde ganz oft von den Gästen gefragt oder mir wird gesagt, es ist so schön, wenn man euch zusammen sieht, dass ihr kaum spricht eigentlich, dass alles so Hand in Hand läuft und dass ihr wenig miteinander kommuniziert oder nur mit Blickkontakt oder der eine weiß, aha, der legt gerade seinen Karpfen auf, wahrscheinlich für mich relativ klar, da auf seinem vorgeschriebenen Zettel steht, der an der Tisch kriegt, ist als Nächster, ist, finde ich, klar, was zu tun ist als Nächster.
Ja.
Und ja, wie gesagt, diese laute Musik, die eine gute Laune bei uns als Köchinnen sorgt, beim Gast natürlich für gute Laune sorgt. Und das ist was das Konzept da besonders macht, würde ich sagen. Und mir Spaß bereitet, den Mitarbeitern Spaß bereitet, den Gästen Spaß bereitet. Und das finde ich ja einfach alles in allem was Schönes, Neues, was ich so noch nicht so oft gesehen habe. Also, oder ja.
Ja, das schon. Weil es ja immer seit der Rückkehr des Git Mischnas und seit dieser Offensive auch von der Österreich-Werbung, die österreichische Kulinarik im Profil vielleicht nicht zu schärfen, aber so darzustellen, dass im Ausland präziser wahrgenommen wird und genauer wahrgenommen wird, was sie ist und was sie kann. Mhm. Spoiler, mehr als Schnitzel und Gulasch.
Mhm. Ja.
Findest du, ist da die österreichische Gastronomie und Esskultur und Gastronomie auf dem richtigen Weg, das international auch so zu transportieren, dass Leute, wenn sie an Österreich denken, eine mehr an Kulinarik vor sich haben als besagtes Schnitzel und vielleicht der Gulasch und ein Kaiserschmarrn?
Boah, das ist eine schwierige Frage. Ich denke schon, dass wir sind auf dem richtigen Weg und wir machen das, was uns auszeichnet, eben dieser Bezug, über den wir vorher gesprochen haben, zu unser ganzer Ursprung. Dann die Tellersprache widerspiegelt ja auch immer mehr diesen Naturbezug, der selbstverständlich ist mittlerweile. Und ich glaube schon, dass das ein tolles Statement ist für Österreich und viele Leute auch anziehen kann.
Ja.
Und glaube ich auch tut. Ich habe unlängst wieder gelesen, dass, glaube ich, 2024 eines der stärksten Tourismusjahre war.
Ja, es geht wieder in die richtige Richtung.
Ja.
Also jetzt, wenn man, glaube ich, die Referenzwerte waren, glaube ich, immer 19 jetzt seit der Covid-Pandemie und ich glaube, da ist alles wieder auf einem guten Weg.
Ja, ich denke auch. Ja. Also,
spürt ihr das auch oder spürt ihr stark auch und habt ihr in den vergangenen ein, zwei Jahren stark auch die Krise gespürt?
Jeder, glaube ich.
Ja.
Also ganz ehrlich zu sagen, ja, würde ich schon sagen, auch gerade in diesen Monaten, wo es draußen ein bisschen rauer ist, wo es vielleicht dann nicht unbedingt zum Wandern ist oder so, auch gerade für den Hotelgast, da ist natürlich dann auch weniger. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, da sind wir nicht verschont worden. Ja, genau. Also das spüren wir auf jeden Fall auch. Aber man muss halt einfach muss weitermachen und einfach egal, ob es jetzt einmal am Abend weniger los ist oder viel los ist, man muss einfach immer alles geben.
Ja.
Weil das ist eh klar. Man darf sich halt dann auch nicht demotivieren lassen oder so. Man heißt, okay, heute am Abend haben wir, keine Ahnung, im Wirtshaus nur 48 Leute und an der Schankkugel sitzen nur zwei Zweiertisch oder ein Vierer und zwei Zweiertisch oder irgendwie so. Also
ja, ja.
Das passiert auch. Das passiert Gott sei Dank immer weniger, weil einfach sich das schon ein bisschen rumspricht, habe ich so das Gefühl. Und
auch weniger als noch vor eineinhalb oder zwei Jahren, wo wirtschaftlich, also mir vor alles noch angespannter
war. Ja,
ja.
Würde ich schon meinen, ja.
Ja.
Dass wie gesagt, man muss sowieso immer alles geben und das machen wir auch und
ja. Immer alles geben auch in Zukunft. Hast du noch weitere Zukunftsvisionen hier? Gibt es irgendwas, wo du auch sagst, dass da möchtest du hier noch hin, das hast du dir noch vorgenommen, das ist etwas, was dir irgendwie besonders wichtig ist in nächster Zeit, egal ob absehbarer Zukunft oder nicht?
Ich arbeite eher so schon natürlich, wenn ich irgendwas ansteht, ein Event oder so, blicke ich schon in die Zukunft, okay, was machen wir da oder was kochen wir da und so weiter. Mhm. Aber ansonsten ist es Woche für Woche, ja. Schauen, was passiert, was haben wir zur Verfügung. Und machen wir nicht zu viel. Ich glaube, derjenige, der bei uns am weitesten in die Zukunft blickt, ist natürlich der Chef und der kommt dann oft auch mit Dingen oder hat irgendeine Pflanze gepflanzt, die dann gedeiht und dann sagt er, schau mal, weißt du, was ich da habe? Und dann versuche ich so einen Blick zu erhaschen auf das kleine Schildchen, weil ich es nicht weiß, vielleicht. Und anhand dessen merke ich schon, okay, das muss ja schon vor einiger Zeit passiert sein, dass diese Pflanze gesetzt worden ist. Ja. Und da merke ich, okay, da wird ständig in die Zukunft Blick. Ich mache das auch natürlich, aber ich will da jetzt auch nicht zu verkopft sein. Also ich finde, wenn man, vielleicht ist es auch gut, nicht und manchmal nicht zu sehr in die Zukunft zu blicken, im Sinne von sich Sorgen machen oder was auch immer, sondern im Hier und Da einfach zu schauen, dass, also wo ich in die Zukunft blicke, ist, wenn ich vielleicht im Sinne der Mikrosaisonen, die wir haben, sei es Walderdbeeren oder Erdbeeren oder andere Dinge, Maiwipfel oder so, dann kommt man erst am Ende der Saison drauf, was man vielleicht machen hätte können oder so. Und da blicke ich in die Zukunft in dem Sinn, dass ich sage, okay, vielleicht probierst du, oder ich probiere es vielleicht schon zum Ende der Saison und kann somit in die Zukunft blicken und zu sagen, das machen wir nächstes Jahr vielleicht so mit dem Produkt. Ja. Also das ist ein Zukunftsblick, den ich habe im Sinne von Produktverarbeitung oder Gerichte, Kreationen, die mir vielleicht im Herbst einfallen, aber dann weiß ich, okay, jetzt gibt's keine Paradeiser, die ich verwenden kann. So blicke ich in die Zukunft. Ansonsten Blick in die Zukunft. Ich versuche mehr und mehr zu Hause auch ein gutes Setting für gute zu Hause auch irgendwie alles zu haben. Dann, keine Ahnung, eine gusseiserne Pfanne oder ich habe auch mit meinen Eltern schon mal gesprochen, ob es vielleicht die Möglichkeit gibt, bei ihnen zu Hause auch ein bisschen so ein kleines Glas auch hinzustellen und so. Aber
Also geht es eher um. Der Gusch färbt ab.
Ja, schon auch ein bisschen. Ja, absolut. Also, genau, ich habe in Wien nicht die Möglichkeit, natürlich da sowas zu machen. Und,
nicht zufälligerweise eine 500 Quadratmeter Wohnung mit 1000 Quadratmeter Terrasse, wo du was hinstellen könntest.
Nein. Nicht einmal ein Geschirrspüler. Ja, in der Hinsicht schaue ich natürlich, weil ich auch für meine kleine Familie natürlich irgendwie dann, ich will zu Hause natürlich auch gut kochen können und gute Produkte da haben und
möglichst mit wenig beschichteten Pfannen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja.
Geht's dir gleich mit mir?
Genau, so ist es. Das wäre vielleicht ein Zukunftsblick, den ich ein bisschen setze und auch vielleicht um ein bisschen mehr auch wieder daheim in Niederösterreich zu sein.
Ja.
Die Eltern sind immer ein guter Grund, ja. Aber man merkt mal, dass der Gap, in dem man, also der Abstand, in dem man die Heimat besucht, manchmal ein bisschen
plötzlich lange.
Weiß ich lange bis genau und ja.
Ja, ja. Also es ist alles zusammengenommen eh schon sehr ambitioniert.
Ja,
natürlich. Ja.
Also wenn du das alles und dann Wut kriegst, die Mikrosaisonen, Arbeit zu Hause und die Besuche in Niederösterreich hast, bist du schon voll ausgelastet.
Ja, also so weit ist jetzt nicht, ist von denen jetzt nicht da nach Hause, aber auch die Zuganbindung ist gut.
Ja.
Ja, schon natürlich viel zu tun auch im privaten Bereich, aber
die Manuel Weißenberg wird nicht fad, glaube ich, hört man raus.
Ja, ich bin natürlich auch, also es klingt so, als würde ich so tausend Sätze, es gibt auch Tage, wo ich am Nachmittag auf der Couch einschlafe natürlich und müde bin am Montag oder am Dienstag, aber gibt auch Tage, wo ich am Motorrad sitze oder wo ich im Stadionbad meine Bahnen ziehe.
Stimmt, genau, bist ein leidenschaftlicher Schwimmer.
Leidenschaftlich,
man sieht ab und zu, glaube ich, auf Insta deine.
Ja.
Da weiß man, Manuel Weißenberg geht in seiner.
Genau, also ich liebe schlecht Wetter. Also die letzten Wochen waren relativ kühl und ich habe fast immer eine Bahn für mich gehabt, den Stadionbad. Und wirklich, dieses Bad ist größer als mein Heimatort, Quadratmeter technisch.
Also gut für Längenschwimmen.
Ja. Und da ist echt verwunderlich, dass man teilweise so eine ganze Bahn für sich hat. Und das genieße ich sehr. Da kann ich mittlerweile auch ganz gut abschalten. Habe das eigentlich angefangen, auch in Bezug auf ein bisschen schlechter Körperhaltung und Gesundheit auch.
Ja.
Am Montag auf der Convention war der Karl Oberauer ist ausgezeichnet worden für sein Lebenswerk, vollkommen zu Recht. Und wie er Dinge gesagt hat, mit was für einer Ernsthaftigkeit er gesagt hat, dass den Kirchen quasi schon fast befiehlt, kümmert euch um euren Körper,
um eure Gesundheit,
macht Sport.
Ja, das war großartig.
Das hat mir fast ein paar Tränchen in die Augen getrieben, weil ich gemerkt habe, wie ernst er das meint.
Ja.
Und ich fand das einfach grandios. Also
ja.
Und ich versuche auch ernährungstechnisch und sportlich ein bisschen so zu leben.
Das war wirklich faszinierend. Auch, weil da dieser, ich weiß es nicht mehr, ich glaube 73, 72-jähriger Koch, Gastronom in bester Form, bei klarstem Verstand da oben steht und leibhaftig bewiesen hat, dass sein Grundlagen, Ausdauer, Training, dass er in verschiedenen Sportarten, ob das jetzt das Ski oder was auch immer ist, macht, dass das, wie er das ja selbst auch gesagt hat, in der Küche, im Betrieb ihm auch von Nutzen ist.
Ja.
Und ihm abgesehen davon auch einfach eine Gesundheit gibt, die er natürlich auch in seiner Freizeit, von der er natürlich auch in seiner Freizeit profitiert. Das war wirklich etwas, wo ich sage, das war, glaube ich, ein sehr prägender Moment auch auf dieser Convention, wie er da den ich weiß nicht, Hunderten von auf jeden Fall Jüngeren und teilweise auch Jungen sagt, in der Gastronomie muss man auch auf sich schauen. Ja, und ich glaube, alle Großen zeigen, dass, ob man das jetzt Work-Life-Balance oder wie auch immer nennt, dass man sich um sich selbst schon auch kümmern muss.
Ja.
Und das jetzt nicht nur in der Küche zuerst einmal sich einen abgerackert werden kann und dann geht man saufen, das ist es nicht und das ist es nimmer.
Ja.
Das wird es auch in Zukunft nicht sein.
Ja, ich meine, ich war auch natürlich in jüngeren Jahren oder so, war das natürlich auch einmal lustiger, ein ausgelassener Abend und so.
Spricht ja nichts gegen, aber immer wieder mal sich einen anzusaufen, ist ja kein Thema. Aber es geht ja um die.
Ja. Ja, um die Grund.
Den Zugang, um das große Ganze.
Genau, ja. Und das hat wirklich, das war für mich auch sehr prägend, wie er das gesagt hat und mit was für einem Nachdruck in seiner Stimme er das fast befohlen hat, fand ich.
Er hat fast gesagt, du hast recht, das war wirklich, das war da inspirativ. Ja,
ja, ja. Na, aber, ja, wie gesagt, 72 Jahre alt, uff, also das ist wirklich einfach imposant, so fit zu sein auch und für mich ein Vorbild und auch für mich ich habe mir kurz gedacht, ich bin da relativ früh da gesessen und habe mir so zugehört und gesagt, ich bin da irgendwie, ich mache das auch und ich glaube, bin da am richtigen Weg.
Ja.
Also wie gesagt, schwimmen im Sommer, im Winter ein bisschen laufen und ja.
Das ist schon mehr als eine Lebensversicherung.
Absolut.
Ja. Lieber Manuel, vielen Dank. Oh, ich sehe, wir haben ziemlich überzogen, aber
hat Spaß gemacht.
Let it flow.
Let it flow,
wie es im Menü heißt, oder?
Schön ist es, ja.
Danke, Manuel, dass ich da sein durfte, dass du dir die Zeit genommen hast hier im Glashaus. Du hast heute noch vieles vor. Ihr habt eine größere Gruppe, es geht munter weiter. Du hast uns einen Deep Dive in die Welt des Bogouches gewährt, in deinen Zugang auch, in deine Art und Weise, wie du das Ganze angehst und austarierst. War wahnsinnig bereichernd.
Schön,
danke. Schön und inspirierend mit dir zu sprechen, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, da bin ich mir sicher. Wir sehen uns ganz bald wieder
hier. Ja, ich freue mich, auf jeden Fall.
Am Bogouche und empfehle natürlich allen, auch hier rauf zu kommen. Es ist weder von Wien noch von Graz sonderlich weit. Die Linzer und Bregenzer und so weiter und Salzburger schauen halt, wie sie tun. Sollen sie ein bisschen.
Man kann bei uns auch mehrere Nächte verbringen.
Genau, also. Genau. Da kann man mehr als schön und gut und vor allem in ganz, ganz vielen Art und Weisen und vielen Settings übernachten.
Irgend.
Über das haben wir jetzt nicht gesprochen, weil wenn wir über den gesamten Bogus sprechen, müssen wir einen 4-Stunden-Podcast machen.
Ja, hier gibt es viel zu.
Aber das soll jetzt eben auch animieren, diesen einzigartigen Mikrokosmos zu entdecken. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Rolling Pin Talk. Macht es gut.
Vielen Dank.